Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Die Union wird gerade ganz schön geärgert. Und zwar aus Wuppertal. Rezo, YouTuber, 26 Jahre alt, hat ein Video gemacht, weil ihn die Arbeit der Union stört.
Was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Ziemlich explizit wird da eine Abrechnung in 55 Minuten. Über 3 Millionen Menschen haben sich das schon angeschaut. Wie reagiert die CDU? Und kann man auf sowas überhaupt reagieren? Das klären wir heute. Außerdem schauen wir uns den Umbau in Österreich an. 4 Experten wurden heute vorgestellt, die die Ämter der zurückgetretenen FPÖ-Minister übernehmen. Was die zu leisten haben, bringt Kanzler Kurz so auf den Punkt.
Eine Übergangsregierung trifft keine Entscheidungen, die groß über den Wahltag hinaus Auswirkungen haben. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die absolut jetzt notwendig sind zu entscheiden. Aber es geht nicht darum, Politik für die Zukunft zu machen.
Ob diese Neubesetzung zu etwas mehr Ruhe in Österreich führt, das schauen wir uns auch an. Und an diesem Mittwoch sprechen wir über die sogenannten Sniffer. Das sind Leute, die Deos testen, also Deo in die Achselhöhle auftragen und...
Dann stehen diese sogenannten Sniffer bereit, die dann tatsächlich den Leuten unter den Armen schnuppern, unter beiden Achseln.
Das sagt Anke Kapels von der Stiftung Warentest, welche Deos gesund sind und welche nicht. Auch das erfahrt ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir müssen heute über ein Video reden. Titel des Clips: Die Zerstörung der CDU. Länge 55 Minuten, bis jetzt 3,5 Millionen Mal im Netz geklickt. Seit Samstag ist dieses Video online, aber erst seit gestern beginnt so richtig seine Wirkung zu entfalten. Ein YouTuber gegen eine Volkspartei, Celebrity Deathmatch auf politischem Niveau, könnte man sagen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich's angeschaut. Alle Facetten dazu, die es auch gibt, klär uns auf, was da los.
Kurzform. Die CDU kämpft eine Woche vor der Europawahl mit so einem Rant-YouTube-Video namens Zerstörung der CDU, hast du gerade gesagt. Das Video gibt es seit Samstag und wurde, kann man sagen, in seiner Wirkung wohl von den allermeisten innerhalb und außerhalb der CDU ziemlich unterschätzt.
Was kriegen wir bitteschön da zu sehen?
Rezo, kannte ich vorher nicht, ist YouTuber. Sein Spezialgebiet sind eigentlich alle möglichen Themen, aber nicht Politik. Eben bis Samstag.
Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an. Ich und TJ, wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Ja, also er sucht sich da irgendwie die Themen raus, Urheberrecht, Legalisierung von Cannabis, wachsende Ungleichheit bei Vermögen und dann gründet er das mit Folge vernachlässigter Bildungspolitik, soweit erstmal.
Immer in diesem Slang mit Fuck und Krass und den heftigen Fakten. Wie viel steckt dahinter?
Ja, vielleicht mehr, als man nach Fuck und Krass meint. Also ich gebe dir eine geteilte Antwort. Erstmal das Starke. Der Einstieg hat mich erstmal überzeugt, weil das klar macht, dass die CDU, also er will die CDU nicht jetzt, hat irgendein Bild von ihr, sondern er will sie an dem messen, was sie selber verspricht.
Also auf ihrer Seite steht, dass sie Politik für alle Schichten des Landes macht und die Volkspartei der Mitte sind. Aber sind sie das wirklich? Überprüfen wir das mal.
Ja, genau. Was jetzt kommt, sind Statistiken über eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Das ist ja nicht neu. Aber so wie er das präsentiert, ist das gut. Ich habe die Zahlen mal gecheckt. Soweit ich das sehen kann, sind die okay. Seine Frage, was könnte man dagegen tun? Er sagt mehr Chancengleichheit, also bessere Bildung. Dann der Chart, der zeigt, dass Deutschland hinter den eigenen Versprechungen in Sachen Bildungsausgaben zurückhinkt. Statistiken, Graphen, Quellen, das kommt halt super schnell. Denkt man so, ey, will der mich überwältigen? Will der mich jetzt hier irgendwie platt machen? Aber alles, was ich mir angeschaut habe, hatte Hand und Fuß. Und das ist alles nicht neu, aber es sagt einfach nur, ich habe mir das angeschaut und mich macht das sauer. Und das belegt er dann und das überzeugt.
Über 55 Minuten hält er das durch?
Ja, also wo ich zum Beispiel ausgestiegen bin, da ging es um Verantwortung für einen Kriegseinsatz im Irak. US-Armee tötet Reuters-Journalisten, vielleicht erinnerst du dich noch, der Vorwurf zu geringe Distanz zu den USA, also Mitschuld.
Daher brauchen die irgendwen, der ihnen dabei hilft. Und dieser irgendwer sind wir. Denn die CDU und die SPD sagen, ey Amis, mach das doch gern hier von Rammstein aus.
Ja, zerfetzte Körper, CDU-Verantwortung, total drastisch dargestellt. Ja, wie gesagt, der Vorfall ist aus 2010, also fand ich nicht so überzeugend. überzeugender dann der Teil wieder danach, großer Teil Klimapolitik. Das kann er jetzt wieder sauber adressieren.
Würdest du sagen, das reicht, um die CDU so richtig schön zu bedrängen?
Erst würde ich sagen, nee. Aber es kommt drauf an, ja, wenn man sich jetzt das ganze Gesamtkunstwerk anguckt. Zum Beispiel Philipp Gräfe, CDU-Mitglied, der hat vorgestern in einem Video probiert, die ganze Sache zu entschärfen.
Meine Güte, wie kann man so viele Unwahrheiten und konstruierte Geschichten anhand durchaus seriöser Quellen einfach so haltlos im Internet verbreiten? Dieser junge Mann,
ja. Ortsmarke des Hochladerechners, Reichstag. Ne? Also sind die Fronten klar und Strategie, was er dann sagt, alles Fake News, ne? Hat vor ein paar Tagen auch Marian Bracht probiert, Büroleiter von Peter Tauber. Das Problem, sie sagen nicht, was an dem Video falsch sein soll oder fake sein soll. Und so geht der Schuss guten Teil nach hinten los, meint auch Martin Fuchs.
Also gesagt, ach, dieser junge Mensch hat auch keine Erfahrung und was lauert er eigentlich irgendwie, weil man ihn nicht einschätzen konnte und weil man quasi keine souveräne Strategie hatte, wie man mit solcher Kritik umgeht.
Ja, Martin Fuchs ist Blogger und Politikberater und er schätzt, dass die Verteidigungsstrategie der CDU also nicht besonders klug ist. Ich habe ihn angesprochen auf einen Tweet von Konservativer Aufbruch, so ein CSU-Account. Der wirft dem vor, dem Rezo, dass er viele Fake-Abonnenten hat. Und dieser Vorwurf geht aber auch total in die Leere.
Also, dass es im Endeffekt eine Luftnummer ist, also dass er sich seine Follower nur erkauft hat oder was da der genaue Vorwurf?
So ungefähr. Martin Fuchs hat mir aber erklärt, wie unlogisch das ist. Also erstmal geht es ja um YouTube-Follower und nicht um Twitter-Follower. Und zweitens sei auch dieses Analyse-Tool fragwürdig. Und drittens, sagt Fuchs, sei es aus Sicht von Rezo voll unlogisch, sich Follower und Likes zu kaufen. Das würde seine Glaubwürdigkeit total untergraben und sei auch kein langfristiges Geschäftsmodell. Also, man will A, seine Kompetenz in Frage stellen und B, seine Glaubwürdigkeit. Aber bei beiden Belegen stellen sie quasi mehr so die Glaubwürdigkeit von CDU und CSU in Frage.
Quasi die Bühne zu ändern, die Ebene zu ändern, auf der der Diskurs stattfindet, nicht mehr über die Inhalte des Videos zu reden, was vielleicht der Wunsch von Rezo gewesen wäre und was ich der CDU geraten hätte, das zu tun. Jetzt ist das, glaube ich, sowieso zu spät, sondern jetzt werden halt andere Ansatzpunkte gesucht, mit denen man versucht, jetzt in dem Fall Rezo zu diskreditieren.
Ja. Martin Fuchs glaubt, die CDU wird so die Deutungshoheit über das Ganze nicht wieder zurückgewinnen. Sein Tipp wäre zuhören, ihn ernst nehmen, ihn vielleicht auch mal loben, auch wenn das erstmal komisch klingt, wo er recht hat. Einladen vielleicht auf eine analoge Veranstaltung und dann diskutieren, also so Kontakt aufnehmen, ganz klassisch. Haben sie aber nicht gemacht.
Was passiert jetzt gerade?
Die CDU hatte ja eine Antwort angekündigt. Philipp Amthor sollte ein produziertes Video senden und dazu Stellung nehmen. Das sollte heute Nachmittag rauskommen. Doch Nachmittag ist jetzt vorbei und es sieht so aus, als ob die CDU bis jetzt alles getan hat, an diesen völlig fantasievollen Titel Zerstörung der CDU durch ungeschicktes Handeln selbst etwas mehr Realität dran zu backen.
Der YouTuber Rezo aus Wuppertal hat ein knapp einstündiges Anti-CDU-Video produziert und in wenigen Tagen wurde es knapp 3,5 Millionen Mal geklickt und die offizielle Reaktion, haben wir gerade gehört, der attackierten Partei der CDU, die steht immer noch aus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der YouTuber Rezo macht Comedy, macht Unterhaltung und ein bisschen Infotainment auf seinem YouTube-Channel, hat knapp 683.000 Followern, denen das gefällt. Die CDU macht Politik und hat momentan rund 426.000 Mitglieder und ärgert sich gerade über die Videos, über ein spezielles von Rezo. Der kritisiert die Partei und die Union im Ganzen, nämlich in vielen Punkten. Sein Video trägt den Titel Die Zerstörung der CDU. Und es gibt ziemlich viel und ziemlich unterschiedliche Reaktionen auf diesen Clip. Warum das so eine Welle macht momentan, darüber habe ich mit dem Kommunikationswissenschaftler Bernd Brosius gesprochen. Ich wollte erstmal wissen, ja, ob er eine Erklärung hat, warum es jetzt gerade bei diesem Video so knallt.
Da kommen sicher verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen ist das Video, wenn man sich betrachtet, der spricht den Leuten aus der Seele vermutlich. Es ist kurz vor der Europawahl, da haben wir eine ganze Reihe von scheinbar oder tatsächlich wichtigen Ereignissen, die jetzt um diese Europawahl herum, wie soll man sagen, instrumentalisiert werden, so nennen wir das, ja. Also wenn Sie an die Ibiza, ich will jetzt nicht auf Ibiza, aber wenn Sie an die Ibiza-Geschichte denken, die war vor 2 Jahren und es wird zufälligerweise kurz vor der Wahl sozusagen aktualisiert. Und auch hier ist natürlich die Frage, warum macht er das jetzt und nicht zu irgendeiner ganz anderen Zeit? Aber insofern ist es natürlich von der Qualität her klasse und sobald dann die klassischen Massenmedien darauf aufspringen, bekommt das natürlich noch eine Resonanz, die dann nochmal eine Vervielfachung der Klickzahlen bringt.
Gab es denn in der Geschichte schon mal sowas, dass jemand mit so starker Haltung und vielleicht auch mit der Freiheit eben, die ihm YouTube bietet, dann sowas auslöst?
Also wenn man da jetzt ganz weit zurückgeht, dann erinnere ich mich so ein bisschen an die Zeit, wo der Drucker im Mittelalter oder in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit und der Journalist noch die gleiche Person waren. Also da haben Drucker dann eine Zeitung veröffentlicht und waren selber die Schreiber dieser Zeitung. Und da fielen sozusagen zwei Rollen zusammen, die sich dann differenziert haben. Und im Moment haben wir, glaube ich, so eine Entwicklung, dass sich wiederum einfach Rollen differenzieren. Ja, neben dem klassischen Journalismus tritt jetzt eine Art von Blogger, YouTuber, Influencer oder wie immer man sie nennt, dazu, die aus anderen Motivationen handeln, andere Erfolgsfaktoren haben und dann so in den Markt in Anführungsstrichen reindrängen, dass wir alle ganz überrascht sind. Also insofern ist das jetzt eine typische Folge sozusagen der sogenannten digitalen oder Online-Medien.
Es macht auch so ein bisschen den Eindruck, als ob da zwei Welten ja aufeinandertreffen oder aufeinanderknallen, die einerseits YouTube-Community und auf der anderen Seite die Politiker aus Berlin. Ist das überhaupt vereinbar Ihrer Meinung nach?
Nur sehr schwer. Ich kann mir auch kaum vorstellen, wie die CDU jetzt adäquat darauf reagieren könnte. Politiker leben ja in einer anderen Begriffswelt, in einer anderen Entscheidungswelt und in einer Welt, in der Abläufe ganz anders passieren als in YouTube. Also als YouTuber kann ich natürlich, wenn man so will, frei Schnauze vor mir herreden, kann alles ansprechen und nicht ansprechen, was ich möchte, mit Begriffen, die ich belegen kann oder auch nicht belegen kann, mit Evidenz, die da ist oder auch nicht da ist. Das alles kann ein Politiker natürlich in dieser Weise gar nicht. Da muss man schon sehr aufpassen auf die Wortwahl. Und wir sind ja oft überrascht, wie wenig Aussage ein Politiker-Statement hat. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, sobald ein bisschen mehr Aussage reinkommt, wird das natürlich zu einer politisch hoch umstrittenen Sache, wo dann auch Politiker ins Schwimmen kommen.
Was wäre Ihrer Meinung nach denn eine adäquate Reaktion jetzt auf dieses Video von Seiten der CDU?
Aus meiner Sicht gar nichts. Nichts machen.
Warum?
Weil jede Art von Reaktion aus meiner Sicht neue Kritik hervorrufen würde. Ja, also wenn man jetzt, was ja so anklang, dass die CDU jetzt plant, ein YouTube-Video als Erwiderung zu machen, dann wird jeder sagen, auch das können sie nicht, das kann der viel besser. Also man darf sich sozusagen jetzt nicht auf das Schlachtfeld der YouTube-Welt begeben, da kann man eigentlich als klassischer Politiker nur verlieren. Außer natürlich, man hat selbst eine lange Erfahrung mit dem Kanal und weiß, wie man ihn bespielt.
Man könnte aber theoretisch jetzt auch hingehen und sagen, okay, wir nehmen das ernst, wir nehmen auch die Person ernst, wir laden die jetzt mal ein und dann können wir die Punkte vielleicht mal durchgehen oder lassen Rizzo mal auf unserem Podium mal sprechen und dann wird darüber diskutiert.
Das wäre natürlich denkbar, dass man sowas macht. Das hat ja Merkel mit Le Floyd auch gemacht, dass sie ihn sozusagen versucht hat einzubinden. Wie erfolgreich das dann ist, das kann ich nicht einschätzen. Also das hängt sicher sehr davon ab, wie das konkret aussieht. Aber die Gefahr, dass man noch weiter sozusagen kritisiert wird, die ist aus meiner Sicht doch viel größer als der Nutzen, den man eventuell dadurch hat, dass irgendjemand sagt, ja, die CDU ist ja doch nicht so schlecht, wie Rizzo das darstellt.
Das Video des YouTubers Rezo macht der CDU momentan stark zu schaffen, weil er darin ziemlich viele Punkte von der CDU, aber auch von der CSU und SPD kritisiert. Der Kommunikationswissenschaftler Bernd Brosius kann sich nur schwer vorstellen, wie die CDU auf so etwas adäquat reagieren könnte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute hat es in Nordrhein-Westfalen eine große Razzia gegeben gegen eine irakische Rockergruppe. Es gab eine Festnahme, viele Häuser wurden durchsucht. Es ging angeblich um Menschenschmuggel, Waffenhandel, Falschgeld von irakischen Rockern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, hat man aber bisher noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Das ändern wir jetzt. Annike Schäfer aus unserer Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion ist bei uns. Um was für eine Gruppe geht es da genau?
Also die heißt Al-Salam 313 oder 313. Die Razzia heute in Köln, Essen und anderen Städten hat sich gegen ihre Mitglieder gerichtet und gegen das Umfeld, gegen Sympathisanten. Insgesamt gibt es laut Polizei 34 Verdächtige. Die meisten kommen aus dem Irak und aus Syrien. Aber auch Leute mit deutschem Pass sind dabei. Was das jetzt genau für ein Zusammenschluss ist, da weiß auch die Polizei noch gar nicht so viel drüber, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul.
Ich könnte Ihnen heute keine belastbaren Vorgänge vorlegen von ganz konkreten Sachverhalten, aber dass es eine Art Clan ist, ein Zusammenschluss oder Rocker, das ist offenkundig.
Ja, also die Polizei weiß es eben selbst noch nicht so genau, wie sie die Leute einordnen soll. Aber es gab wohl genug Anhaltspunkte für so eine große Razzia, denn 800 Polizisten, die fast 50 Wohnungen und Geschäfte durchsuchen, zum Teil mit Spezialeinsatzkommandos, das ist ja schon was Größeres.
Absolut. Was sind denn genau die Vorwürfe gegen diese Clan-Gruppe?
Eine ganze Reihe stehen da im Raum, das hat heute ein Sprecher der Essener Polizei gesagt.
Der Gruppe wird vorgeworfen, sich im Bereich der Schleusertätigkeiten, in der Herstellung von falschen Papieren, falschen Bescheinigungen sowie im BTM- und Waffengeschäft zu tummeln.
BTM- und Waffengeschäft, sagt er, also es geht auch um Drogenhandel und es wurden wohl größere Mengen Falschgeld sichergestellt. Aber abgesehen davon sieht es mit konkreten Beweisen noch ziemlich mau aus, nochmal der Innenminister.
Es gab klare Verdachtsfälle und auch Vorfälle, aber ob sich das bewahrheitet, werden wir ja erst beurteilen können, wenn wir die Sachverhalte ausgewertet haben. Und dann ist das auch fest. Das ist immer das Problem, dass man natürlich ein klein bisschen weiß, aber die Ermittler müssen das auch sorgfältig auswerten. Und dann machen wir es lieber gründlich.
Jetzt sagt der Herbert Reul, da gab es Vorfälle und da ist anscheinend was aufgefallen. Was denn?
Ja, also die Polizei sagt selbst, sie kennen die Gruppe schon länger, aber bundesweit gibt es kaum Berichte darüber. Das Einzige, was ich jetzt so gefunden habe, ist in Essen Anfang 2017, da ist mal eine Teestube überfallen worden. Die gehörte dem Gründer von Salam 313, Mohammed Bounia. Im Netz finden sich ein paar Videos von ihm und seiner Gruppe mit dramatischer Musik, fahren da fette Autos und Motorräder vor und die Männer bauen sich vor der Kamera auf mit ihren Lederkutten, also richtig klischeemäßig. Und dann erklärt der Anführer, was die Gruppe macht, dass sich irakische und andere Einwanderer zusammengefunden haben, um Probleme mit anderen Einwanderern selbst zu lösen.
Die Menschen hier haben für Jahre friedlich zusammengelebt, Sunniten, Schiiten und auch Christen, egal wer. Wir akzeptieren jeden Menschen, aber die, die nach Europa kommen, müssen sich benehmen. Letztendlich sind wir immer noch Fremde in diesem Land. Wir hoffen, dass jeder damit einverstanden ist, dass es nicht geht, Probleme aus dem Heimatland mit nach Deutschland zu nehmen. Es gibt Leute, die beschuldigen uns, eine Gang zu sein, eine Mafia-Organisation, aber das ist Quatsch.
Also die selbst stellen sich als so eine Art hilfreiche Bürgerwehr dar. Die Polizei spricht aber von einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität.
Weißt du was über diesen Namen Al-Salam 313? Wofür könnte das stehen?
Also Al-Salam heißt einfach nur Frieden. Ein Symbol auf den Lederjacken ist auch groß die Friedenstaube, die die auf dem Rücken haben. Und die Zahl 313, die hat wohl Bezug zu einer islamischen Überlieferung. Da könnte es um 313 Gefährten von einem Imam gehen.
In Nordrhein-Westfalen hat es heute eine Razzia gegeben gegen die Gruppe Salam 313, ein Clan. Die Informationen dazu, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Annike Schäfer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir kommen jetzt zu einem Video, das auch gerade sehr gut geklickt wird im Netz. Es zeigt aber nicht die CDU und auch kein YouTuber, der diese Partei zerfleischt. Es zeigt Stefan Pfeiffer. Einsatzleiter der Verkehrspolizei Feucht, das ist in der Nähe von Nürnberg. Bis gestern Abend kannten wir den noch nicht so wirklich, aber seit gestern Abend wird der Polizist immer mehr zur Netzberühmtheit, denn er hat einen Gaffer an der Autobahn zur Rede gestellt und damit die Diskussion um Strafen für Gaffer eigentlich wieder neu entfacht. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Was da los?
Na, das ging gestern Mittag los. Da hat es auf der A6 einen Unfall gegeben. Dabei ist ein Lkw-Fahrer gestorben und die Polizei war natürlich vor Ort, hat mehrmals dann aber mitbekommen, da fahren Leute langsam vorbei und filmen das mit dem Handy. Ja, also so richtig drauf auf die Leiche. Und Stefan Pfeiffer hat die dann rausgewunken und hat gesagt, na komm, dann schau dir den Toten da an. Willst du doch, oder? Sein Kollege hat das dann alles gefilmt.
Look at him. Look at him. He comes from Hungary. Look at him. Na komm. He comes from Hungary. Sorry. You don't want to see him?
Sorry.
Why do you make pictures?
Okay.
You can look at him.
Ma'am.
He comes from your own country, from your country. You want to see him?
No.
Shame on you.
Und dann merkt man genau an dieser Stelle im Video, wie der Mann abwinkt.
Ja, und da ist sich jetzt der Stefan Pfeiffer sicher, das alles wirkt eher als diese 128,50 Euro, die als Strafe ja sowieso an den Mann dann gehen, die er ihm dann ja auch noch aufpumpt.
Also beeindruckende Tat da irgendwie. Das Thema ist vor einiger Zeit wieder aktuell gewesen. Wie ist der Stand eigentlich beim Gaffen?
Ja, erst am vergangenen Freitag hat der Bundesrat den Bundestag aufgefordert, härtere Regelungen gegen Gaffer zu schaffen.
Was sagt das Netz jetzt zu all dem?
Ja, das Netz hat ganz eigene Vorschläge, zum Beispiel 5000 Euro Geldstrafe oder Sozialstunden in der Notaufnahme für die Gaffer, Gefängnisstrafe und auch das Bundesverdienstkreuz für Stefan Pfeiffer.
Ein Polizist weist Gaffer zu Recht und dieses Video verdient auf jeden Fall viele Klicks. Schaut es euch an im Netz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Letzte Woche Freitag um 18 Uhr ging's los. Das sogenannte Ibiza-Video, das den ehemaligen FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache belastet, es wurde ins Netz geladen. Und noch immer weiß man nicht, wer hat ihm eigentlich damals diese Falle auf Ibiza gestellt? Wer hat das alles inszeniert? Kanzler Kurz hat heute beschlossen, dass der neue Innenminister Eckart Ratz das jetzt rausbekommen soll. Was heute auch geklärt wurde, ist, wer die Posten der zurückgetretenen FPÖ-Minister jetzt übernimmt. Das Kanzleramt hat heute drei Experten und eine Expertin vereidigt. Sitjan Govedaritsa ist unser Korrespondent in Österreich. Wer sind denn die Neuen?
Ja, gefragt waren Menschen, die sich besonders gut auskennen mit dem Ressort, das sie leiten sollen, also daher dieses Experten und die sonst in der Politik nicht tätig sind. Das ist ganz gut gelungen. Beispiel, der neue Verteidigungsminister ist ein hochrangiger Soldat, die neue Verkehrsministerin ist die Chefin der hiesigen Flugsicherung, der neue Innenminister ist der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs und der neue Sozialminister ist ein ehemaliger hochrangiger Abteilungsleiter im Sozialministerium. Also man kann schon davon ausgehen, dass sie sich damit auskennen, was sie tun sollen.
Wer hat die denn explizit ausgesucht?
Ja, das ging jetzt relativ schnell. Sebastian Kurz hat ja erst gestern den Auftrag bekommen, vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen diese Experten zu suchen. Dann wurde wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel telefoniert. Und schon gestern Abend war es klar, welche Namen da im Raum stehen. Dann hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit allen Gespräche geführt und sie dann auch ernannt und heute auch vereidigt. Es gibt jetzt ein bisschen Zwist und Kritik an Sebastian Kurz, weil die Opposition sagt, sie ist in diese Entscheidungsfindung gar nicht eingebunden worden, habe nur aus den Medien erfahren, wer diese Minister sein sollen. Sebastian Kurz sagt, er habe sie immerhin informiert. Aber das kritisiert die Opposition gerade in dieser Situation, in der das ganze Land in einer innenpolitischen Krise ist, schon ziemlich heftig.
Sebastian Kurz selbst hat heute gesagt, eine Übergangsregierung macht Politik für jetzt und keine Politik für die Zukunft. Das klingt ja als Jobaussicht für die Experten nicht so rosig.
Ja, erstmal geht es tatsächlich darum, das hat Sebastian Kurz auch gesagt, die Ministerien zu verwalten. Also da ist jetzt kein riesengroßer politischer Spielraum da für die neuen Minister. Sie bekommen auch Kabinettschefs, die zum engeren Kreis von Sebastian Kurz gehören. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, das Land ist in einer heftigen innenpolitischen Krise. Es hatte keine Regierung. Es war die Rede von Staatskrise. Da gibt es ein sehr starkes Motiv für diese Menschen jetzt einzuspringen und zu helfen. Und es gibt ein anderes Motiv. Wir haben dann irgendwann Neuwahlen im September und es ist nicht gesagt, dass der eine oder der andere aus dieser Übergangsregierung nicht später vielleicht doch auch wirklich Minister wird.
Mhm. Kehrt denn so ein bisschen Ruhe ein durch diese Besetzung jetzt?
Ja, erstmal ja. Zumindest hat das Land jetzt erstmal wieder eine Regierung. Das ist ja schon mal nicht ganz unwichtig. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt fünf extrem turbulente Tage hier erlebt und es haben sich die Ereignisse überschlagen. Es ist sehr schwer, jetzt zu prognostizieren, was morgen passieren wird, aber jetzt sieht es erstmal danach aus, als wäre zumindest das Gröbste ausgestanden, zumindest für den Moment.
Das österreichische Parlament wird dann am Montag um 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenkommen. In dieser Sitzung soll über einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz entschieden werden. Was spricht denn dafür, dass er diesen Antrag überlebt und was dagegen?
Ja, das ist nämlich genau die nächste große Baustelle, die hier ansteht. Deshalb wird die Ruhe, wenn überhaupt, dann nur kurz sein. Das Problem ist, Sebastian Kurz kann diese Misstrauensabstimmung nicht aus eigener Kraft gewinnen. Der hat einfach dafür im Moment nicht die Mehrheit. Er hat 61 Abgeordnete seiner Partei, die werden sicherlich für ihn stimmen. Eine kleine liberale Partei hat auch gesagt, Sebastian Kurz zu unterstützen. Sie hat aber nur 10 Abgeordnete. Das wird nicht reichen. Das heißt, Sebastian Kurz ist auf die Opposition angewiesen, also auf die FPÖ, die er jetzt Opposition ist, und auf die Sozialdemokraten. Beide Parteien haben sich noch nicht entschieden, wie sie abstimmen werden. Sie sind unentschlossen. Von der FPÖ wissen wir, dass sie erst Montag um 9 Uhr bekannt geben wird, wie sie sich verhalten will. Die SPÖ berät noch. Also das bleibt wirklich spannend für Sebastian Kurz.
Vom Spitzenbeamten spontan in die österreichische Regierung rein. Das Kanzleramt hat heute 4 Experten bekannt gegeben, die auf die zurückgetretenen FPÖ-Minister folgen. Unser Korrespondent in Österreich, Zdzisław Govedaritza, war das mit Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sprühen, rollen oder cremen. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, um miefigen Achselgeruch zu vermeiden. Es ist immer die Frage, was hilft denn eigentlich am besten und was ist am unschädlichsten. Die Stiftung Warentest hat jetzt 21 Produkte getestet und 13 Deos schneiden gut ab und vermeiden den Mief. Aber da gibt es auch große Unterschiede und natürlich gefährliche Zutaten selbst in diesen Deos. Pascal aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Was haben die denn da alles getestet?
Ja, Sticks, Roller, Cremes, aber keine Sprays diesmal. Insgesamt also 21 Unisex-Produkte, darunter waren 14 Deos. Also Kosmetika, die einfach guten Geruch machen wollen. 9 waren gut, 2 mangelhaft. Dann hat man noch 6 Antitranspirantien getestet. Also vulgär gesagt Sachen, die machen, dass du nicht so viel schwitzt. Also ja, da waren 4 gut und 2 befriedigend.
Ja, wie haben die das gemacht, die Methodik? Wie ging das durch?
Das ist ganz lustig. Das hat ein externes Prüfinstitut gemacht. Jeweils 20 Testpersonen haben also ein Deo getragen im Alltag. In einer Achsel, die andere blieb natürlich Deo los. Und nach 24 Stunden kamen die dann rein und dann hieß es, Arme hoch, der Sniffer kommt, haben wir ja schon gehört. Der Schnüffelexperte, also Schritt zur Bewertung, hat gerochen und bewertet. Ähnlich auch bei diesen Antitranspirantien, da haben die das Zeug aufgetragen, Baumwolle unter die Achsel bekommen und bei 38 Grad mit 35% Luftfeuchtigkeit in so einem heißen Raum geschwitzt. Dann hat man dieses Wattepad irgendwann gewogen, ja, wie viel Schweiß ist drin. Mhm. Und es gibt zu allem auch ein, sage ich mal, kurioses Video online bei der Stiftung Warentest.
Jetzt gab es in den vergangenen Jahren ja viel Verunsicherung wegen den Aluminiumsalzen in den Kosmetikprodukten. Es hieß, die können krebserregend sein. Aluminiumsalze sind in Produkten hier aber drin, oder?
Ja, und nicht ohne Grund, sagt nämlich Anke Kapels mit dem Blick auf die neuesten Tests und auch auf Tests von früher.
Es ist uns noch kein zuverlässiges Antitranspirant unter die Augen gekommen, das zuverlässig vor Schweißbildung schützt, ohne die Hilfe von Aluminiumsalzen.
Ja, diese Salze blockieren einfach die Ausgänge der Schweißdrüsen und hemmen eben am besten den Schweißfluss.
Das heißt, es gibt auch keine Alternative zu Schweißverhinderern mit Aluminiumsalzen?
Ja, es gibt ein Produkt namens Sweatshop Ixal, das haben die auch getestet. Das ist ein veganes Medizinprodukt, das kannst du im Netz ordern. Und vor dem Schwitzen schützt das aber nur mit der Note befriedigend und vor Achselgeruch so gut wie gar nicht.
Also gut riechen, halten wir fest, geht dann eben nur mit Aluminiumsalzen.
Ja, und da muss man jetzt nochmal genauer hinschauen. Es hat eine Reihe von Studien gegeben vor Jahren, die haben vermutet, Aluminium im Körper könnte Brustkrebs oder Alzheimer auslösen. Ja, diese Gefahr hat man da gesehen. Es gibt aber auch Studien, die das bestreiten. Eine wegweisende Studie soll im Juni veröffentlicht werden, beauftragt von europäischen Kosmetikfirmen. Die wird gerade vom Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit der EU namens SCTS gegengecheckt. Das ist halt einfach nicht einfach zu erforschen. Ne? Wir nehmen Aluminium nämlich auch auf, zum Beispiel durch pflanzliche Nahrung oder Aluminium-Kochgeschirr. Es gibt dann Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen.
Das heißt, für den Deo-Gebrauch, wie gehen wir da besonders förderlich um?
So, dass möglichst wenig über die Haut in den Körper gelangt, sagt die Stiftung Warentest.
Deswegen raten wir auch, genauso wie das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass man Antitranspirantien nur auf gesunder Haut anwenden sollte, also am besten auch auf Haut, die nicht gerade frisch rasiert ist. Und da ist dann der Tipp, dass man am Abend vorher sich vielleicht rasiert und dann am Morgen das Antitranspirant auftragen kann.
Ja, denn durch diese wunde Haut käme ja immer noch mehr Aluminium rein, womöglich ja direkt ins Blut. Das ist übrigens auch keine graue Theorie. Es gibt einen Grenzwert, den die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, ausgegeben hat. Und da hat das Bundesinstitut für Risikobewertung mal errechnet, diesen Wert kann man unter Umständen schon erreichen, wenn man einmal täglich ein Deo aufträgt. Mhm. Ja. Trotzdem, wir müssen also diese Studie abwarten, die ich vorher genannt habe.
Also Stiftung Warentest sagt uns, viele Deos und Antischwitzmittel sind gut beim Thema Aluminiumsalz in Kosmetika. Da müssen wir eben noch auf weitere Studien warten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.